Wette niemals gegen ihn, rät uns Philipp Schröder. Denn Elon Musk erscheint auf einmal auf den deutschen Wahlkampfbühnen. Trump tritt aus Klimaabkommen ab, obwohl uns gerade förmlich der Arsch hier auf der Erde wegbrennt. Und wir reden irgendwie über kleine Energiegesetznovellen. Was ist eigentlich los? Fragen sich viele. Und ich frage heute den Schröder. Schön, dass du da bist. Ganz aktuell zur Lage. Morgens früh auf deinen ersten Kaffee. Aber gut, dass
viel zu früh, aber viel zu ja. Früh. Aber es ist notwendig.
Du sagst das. Wir müssen uns treffen. Denn Philipp, du bist natürlich viel gerade in Hinterzimmergesprächen mit aktiv, aber auch auf Bühnen als Meinungsmacher. Und zuletzt erlebt man dich schon auch wirklich auf LinkedIn lauter, vielleicht sogar politisch fordernder. Manchmal könnte man fast schon sagen, überdramatisiert der Schröder. Deswegen vielleicht
niemals.
Deswegen vielleicht einleitend die Frage, wie ist gerade deine aktuelle Stimme in dieser Gesamtgemengelage? Bist du genervt, zuversichtlich?
Boah, ich glaube, das ist extrem vielschichtig. Das fing so ein bisschen an. Also auf der einen Seite haben wir ja Licht und Licht ist zum Beispiel oder gute Entwicklung ist die neue ENWG-Novelle. Das heißt, dass das Thema Old Solar, dass eigentlich die alte Regulierung, wie wir sie bisher hatten, die Energiewende eigentlich aus unserer Sicht verhindern könnte. Das Problem scheint gelöst zu sein. Heute ist die Abstimmung im Bundestag. Wir drücken die Daumen, dass alle mitmachen und sich auch nicht noch auseinander dividieren lassen. Das ist schon mal toll. Und auf der anderen Seite war ich in den USA im November und muss sagen, dass ich von dort ziemlich geschockt zurückgekommen bin, weil man einfach merkt, dass in den USA dieses Thema New World Order, also eine ganz neue Art und Weise, über Wirtschaftspolitik, aber auch Interessen von Unternehmen brachial zusammen mit der Politik in den USA durchzusetzen, das kommt und das treibt mich schon sehr um und treibt mich dann auch zu solchen Post, weil ich ansonsten eher versucht habe, auch nicht mehr so viel mit Tesla in Verbindung gebracht zu werden und jetzt ist das was mich umtreibt, ne? Auch gerade im Wahlkampf zurzeit.
Du hast ihn ja auch kennengelernt, jetzt war das auch eine starke Aussage von dir, wette niemals gegen ihn. Befürchtest du eine Bedrohung für die Gesamtlage, wenn du von neuer Weltordnung sprichst und natürlich auch für unser Thema der Energiezukunft?
Auch das ist zwiegespalten. Ne? Also wer sich mal zum Beispiel Texas anguckt, das ist ein republikanischer Bundesstaat. Das ist mittlerweile der Bundesstaat in den USA, der die höchsten und schnellsten Zubau bei Solar und Wind hat, die höchsten Zubauraten bei Batterien und das liberalste Stromnetz. Das heißt also ein Stromnetz mit ganz vielen Möglichkeiten, Strom zu handeln, dynamische Tarife anzubieten. Und die Republikaner nennen das einfach nur Energy Expansion. Die benutzen also andere Wörter. Und dort sieht man an Texas, dass tatsächlich die positive Stimmung bei mir kommt daher, dass die Technologie so stark ist. Und ich glaube, daran wird auch die Ideologie nichts ändern. Und auch Elon Musk hat am Ende ein Interesse daran, dass er Batterien verkauft, Solaranlagen verkauft, Elektroautos verkauft. Also das ist erstmal die positive Seite. Ich glaube, das, was mich viel mehr umtreibt, ist der Blick auf Deutschland und Europa. Nämlich, dass die Amerikaner, insbesondere auch Elon selber, sich jetzt wirklich massiv einmischen in den Wahlkampf. Und die Agenda, die dahinter steckt, die besorgt mich sehr.
Und was glaubst du, steckt für eine Agenda dahinter? Also ist sie ganz bewusst? Warum wird hier auf einmal mitgemischt?
Ich glaube, dazu muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und einmal überlegen, was in Amerika gerade passiert. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch besser Rückschlüsse auf Europa und auf Deutschland schließen. Ansonsten wirkt das überdramatisierend. Ne? Also wenn man jetzt vom Ende her denken würde, glaube ich, wäre das der falsche Einstieg. Das, was man in den USA erlebt, ist, dass im Silicon Valley im November alle, mit denen ich gesprochen habe, von Pensionskassen über große Venturefonds, also die Leute, die Wirtschaft machen und auch das große Kapital verwalten, die sind jetzt alle Trumpisten. Das heißt, dort hat etwas stattgefunden und das ist ein Deal im Hintergrund und man baut an einem sehr großen Win-Win-Win. Das heißt, die Steuern gehen runter, die Regulierung geht runter, alle gewinnen, die Ölfirmen gewinnen, die sozialen Medien werden quasi nicht mehr überwacht oder auch nicht mehr reguliert. Und das ist erstmal für alle gut. Das heißt, alle sind auf diesem Trump-Train und geben da Vollgas. Und eine Sache, die man auch merkt, ist, dass die großen Plattformen und die großen Wirtschaftstreibenden drüben auch jetzt Trump einsetzen und die Außenpolitik der Amerikaner, um im Ausland große, sag ich mal, Flöcke einzuschlagen. Das heißt, was wollen die? Die wollen natürlich, Google möchte, dass Google in Europa sehr bedeutsam bleibt. Facebook möchte, dass Facebook hier bedeutsam bleibt. Aber wir sehen eben auch eine Tendenz dazu, dass sie zum Beispiel mehr Rüstungsgüter reinverkaufen wollen. Aber auch ganz klar kein Interesse daran haben, dass Europa souverän ist. Ne? Also die Milliardäre sind sich darüber einig, Europa ist eine wirtschaftliche Kolonie und die soll jetzt auch, sage ich mal, weiter erschlossen werden. Ne? Und das ist das, was mir den Impuls gegeben hat, auch da mal einen Post da abzulassen, weil das besorgt mich dann doch, weil ich glaube, dass Europa nicht vorbereitet ist und auch die Bundesregierung, die jetzige, aber auch die anderen Parteien eigentlich keine wirkliche Strategie haben, wie man dieser New World Order, die sehr flexibel ist, die sehr viel Möglichkeiten hat, die vollen Support der amerikanischen Regierung jetzt hat, effektiv begegnen kann. Ne? Und das ist was, wo ich auch die Gelegenheit hatte, mit Friedrich Merz drüber zu sprechen. Und jetzt quasi zum Ende hinkommt, woran sehen wir das? Wir merken, dass eben insbesondere auch Ilan dafür sorgt, dass eben Europa nicht in die Souveränität finden kann. Ja? Also wir sehen das in Italien mit Meloni, wir sehen das in Deutschland mit der AfD, die unterstützt wird, wir sehen das mit Farage in UK, also ein Rechtsradikaler in UK, wo massiv eingegriffen wird in die Gesellschaften. Und aus meiner Sicht ist das Ziel ganz klar, dass man auf jeden Fall verhindern möchte, dass die Europäische Union souverän wird, wenn es um AI geht, wenn es um Rüstungsthemen geht, wenn es um Energiebeschaffung geht, wenn es um Industriegüter geht. Und das wird auch noch kaum verheimlicht. Und das besorgt mich sehr. Ne? Und das ist etwas, wo ich jetzt versuche, auch darauf hinzuweisen und meine Reichweite dafür mitnutzen möchte, auch vor der AfD insbesondere zu warnen und natürlich auch zu helfen, so ein Bewusstsein dafür aufzubauen, weil der Reflex gerade in der Mitte Deutschlands, zum Beispiel bei der CDU, wo ich auch Mitglied bin, ist, dass man sehr auf die Amerikaner hört. Wir haben eine Tradition, eine transatlantische Tradition. Und was jetzt, glaube ich, nochmal sich verschärft, ist, dass wir Europäer und auch wir Deutschen viel eigenständiger sein müssen. Und das in einer Situation, wo wir eine Rezession haben, wo wir eine Migrationskrise haben, wo die Parteien der Mitte zerstritten sind und wo die AfD erstarkt. Und das ist, glaube ich, echt eine politische Situation, die ich so noch nicht erlebt habe.
Ja, es ist ein Brocken. Du hast gesagt, die Strategie für Europa als Einheit sozusagen fehlt eigentlich. Und wir müssten jetzt noch mehr zusammenkommen, damit wir eben auch gemeinsam dagegen stark sind. Jetzt hast du gerade schon gesagt, der ganze Rechtsruck und auch die Beschreibung, wenn du von der CDU sprichst und triffst den Merz, wie erlebst du gerade diese Politik? Auch gerade natürlich wir mit unseren Themen. Wir hören von der eher rechten Seite Windräder der Schande, Abbau, eher wieder ein Rückschritt eigentlich. Wie erlebst du gerade den gesamten Markt hier bei uns, jetzt auch mal vor allem Deutschland als starke Kraft in Europa, wenn es um unser Thema, nämlich eigentlich die Demokratisierung des Energiemarkts geht?
Mhm. Ich würde sagen, dass ich mir keine Sorgen mache um die technologischen Fortschritte der Erneuerbaren. Ja? Also ich glaube, es wird sicherlich durch die Polemisierung wird der Bereich Schaden nehmen. Das ist so. Ne? Also das heißt, da stellen sich Leute hin und sagen so einen Schwachsinn. Auch eine AfD würde es nie umsetzen, was absolut das ist die günstigste Stromquelle, die wir haben, unabhängig davon, ob sie nur sauber ist oder nicht.
Heißt, sie nutzen es doch nur für Wahlkampf?
Absolut. Das ist für mich eine Polemisierung und ich habe da auch nicht so viele Bedenken, weil es einfach unumstößlich ist. Denk an das Beispiel Texas, was ich aufgebracht habe. Die Republikaner, die Trumpisten setzen in Texas voll auf die Erneuerbaren. Also insofern würde ich sagen, die Technologie ist so weit, dass sie nicht mehr so vulnerabel ist. Ne? Sie ist nicht mehr so angreifbar. Ne? Also vor 10 Jahren war das anders. Da war einfach Solar noch nicht so weit, Batterien waren nicht so weit. Und ich sage ja immer, the best is yet to come. Warum? Weil die Technologie wird ja immer besser. Das heißt also, Solaranlagen werden immer effizienter, Batterien werden besser und günstiger und sicherer. Insofern glaube ich, kann es sicherlich da Friktionen geben und auch für uns als Unternehmen Rückschritte. Aber an der großen Linie ändert sich aus meiner Sicht nichts. Was sich schon ändert, ist, dass in dieser New World Order alle Themen, also ESG-Investing, das wird alles zurückgerollt gerade. Ne? Das heißt, egal ob BlackRock oder die großen Investmentfirmen, die rollen halt alles zurück, wenn es um die Art und Weise geht, wie wir ethisch miteinander umgehen wollen, welche Standards wir auch haben. Und das ist, glaube ich, viel relevanter. Unser politisches System ist aus meiner Sicht viel gefährdeter. Ich mache mir keine Sorgen um die Solaranlagen oder die Zukunft der Solarenergie oder um die Zukunft der Windenergie und auch nicht um die Erneuerbaren. Da gibt es Punkte, die mir Sorgen machen, aber keine massiven. Ich mache mir massive Sorgen darum, ob insbesondere in Deutschland die Politik noch in der Lage ist, diese Gemengelagen aus trumpistischem Elon Musk / Zuckerberg Milliardärskartell auf der einen Seite, Zerstrittenheit in der politischen Mitte und dem Druck durch Migration und Klimawandel gleichzeitig, ob das unsere Politik hinbekommt. Und da mache ich mir echt Sorgen, weil das könnte wirklich dazu führen, dass es da einen Kollaps gibt. Ne? So, und vor dem habe ich ganz große Bedenken. Nicht als Unternehmer von 1,5 Grad, sondern einfach als Mensch. Ich glaube, wir müssen das so sehen. Ne? Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe auch so ein bisschen irgendwie ein angespanntes Bauchgefühl, so wenn es um die politische Situation geht. Aber ich glaube, wir müssen das so sehen. Das glaube ich auch so ein Punkt, wenn wir immer wieder merken, dass Gesetzeslagen, das merken wir ja auch in der Energiewirtschaft. Ne? Also wir sagen quasi zum Beispiel, um es mal wieder zu versachlichen auf unserem Bereich, wir sagen, dass wir nicht in der Lage sind, Netzentgelte bundesweit so anzupassen, dass sie flexibilisiert werden. Also dass man dann weniger bezahlt, wenn viel Energie da ist und mehr, wenn wenig da ist. Und warum geht das nicht? Weil es eine Behörde gibt, es ist die Bundesnetzagentur, die entscheidet das. Das heißt, dass wir, und dann sagen wir, okay, das kann man jetzt nicht verändern, hoffentlich wird der Präsident dieser Behörde das irgendwann entscheiden. Und das ist was wir in anderen Bereichen auch erleben. Das heißt, wir wissen, es gibt ein Problem, wir wissen, es gibt Lösungen, aber wir sagen dann, warte mal, es gibt da vielleicht in den europäischen Regularien etwas, was das verhindert. Und ich glaube, Politik, da geht es immer darum, dass Politiker dafür beauftragt werden, notfalls auch Gesetze zu verändern und auch notfalls Verträge neu zu verhandeln. Und deswegen ja, wir brauchen diese Aufbruchstimmung und die muss aus der demokratischen Mitte kommen und die muss eigentlich sagen, nach so langer Zeit oder erfolgreicher Zeit, die wir als Gesellschaft hinter uns haben, wir müssen einfach mal Tabula Rasa machen und viele Dinge in Frage stellen. Und wenn das passiert, kann das auch wieder in eine positive Aufbruchstimmung kommen. Wenn das allerdings nicht passiert aus den etablierten Parteien, gibt es natürlich auch Risiken und die sehen wir und eine russlandliebende Höcke-AfD, also da kriegst kalte Kotzen, ja so, und es ist so schade, dass so viele Menschen offensichtlich diese Partei wählen wollen müssen, weil sie eben nicht mehr daran glauben, dass es andere Lösungen gibt. Genau. Und deswegen ja, wir müssen uns da freimachen und da muss man Risiken eingehen.
Eine Frage nochmal zurück, weil du gerade auch gesagt hast, ne, oft schrecken wir schon zurück, weil es könnte ja irgendwas geben, dass wir das jetzt nicht verändern können. Können wir an der Stelle vielleicht sogar auch von den reichen Milliardären da drüben etwas lernen? Weil mutig wirkt der Trump auf jeden Fall, wenn er mal irgendwo sagt, er hat eine Entscheidung angekündigt oder sowas. Können wir uns auch was abgucken, was jetzt helfen würde?
Es ist ganz klar, dass die Opportunitätskosten von Nichtstun in einer dynamischen Welt, die sich immer schneller verändert, auf allen Ebenen, von AI über gesellschaftspolitische Themen, geopolitische Themen, dass da Nichtstun extreme Opportunitätskosten haben. Ich glaube, wir sind halt noch gewohnt, dass der politische Diskurs darum geht, allen zu gefallen. Das heißt, man geht eigentlich politisch das geringste Risiko ein, wenn man nichts tut, weil man allen gefallen kann. Tatsächlich ist das aber nicht gut für unseren Standort und ist nicht gut für die Gesellschaft, weil wir jetzt andere Politiker auch bräuchten. Ne? So, und das ist auch nicht einfach. Also ich beneide da niemanden, der in dieser Rolle feststeckt, egal ob man bei der SPD ist oder bei den Grünen oder bei der CDU oder bei wem auch immer. Aber ja, das ist so. Ne? Also die Opportunitätskosten, die Deutschland hat, die sehen wir ja, egal wo. Im Automotive-Bereich, im Digitalbereich, im Strombereich, die haben wir. Und die sind extrem hoch. Und deswegen kann man nur darauf hoffen, dass gerade eine alte Bevölkerung, die wir ja haben, nochmal den Mut in sich hat zu sagen, okay, wir riskieren gemeinsam was. Ja.
Das kam mir schon von ganz Großen quasi auch der Bedrohung, die doch irgendwie auch zumindest im Bauch erstmal davon ausgeht. Jetzt tut sich ja doch die Partei aber weiterhin auch und grundsätzlich Deutschland schwer mit immer noch über 70 Milliarden Förderungssummen in die Fossilen, diesen Würgegriff sozusagen der Öllobby oder der fossilen Lobby mal aufzubrechen und loszumachen. Glaubst du wirklich dran, dass es Merz und Co., die eigentlich auch sich immer eher ein bisschen gegen das ganze Thema gewandt haben, jetzt wirklich das schaffen, auf eine andere Seite zu gehen, da was zu bewegen und das auch glaubwürdig für die Menschen zu machen?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch, da komme ich auf meinen ersten Punkt zurück, dass das nicht unmittelbar das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist, dass das, was wir tun, zum Beispiel bei 1,5 Grad, dass sich das wirtschaftlich rechnet und dass die Technologie weit genug ist. Und insofern glaube ich schon, dass es sehr schwer sein wird, zum Beispiel die Pendlerpauschale oder andere Subventionen, die ja auch sozial Schwachen zugute kommen, die einfach noch davon profitieren, dass ganz schnell zu machen. Ja. Wäre das richtig aus einer Klimaschutzperspektive? Ja, absolut. Fordern wir das? Auch. Aber wenn wir uns mal anschauen, wie sich die Wirtschaftlichkeit in den letzten Jahren unserer Systeme verbessert hat, dann sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir die Fossilen schon komplett schlagen. Wir brauchen, glaube ich, einen sich weiter erhöhenden CO2-Preis. Das ist auch geplant. Das läuft ja auch. Das übt einen unglaublichen Druck auf, darauf sich auch zu verändern. Alle wissen langfristig planbar, was da auf sie zukommt. Und wir brauchen vor allem im Kleinen, jetzt kommen wir auf die ENWG-Novelle, die ja auch heute, also parallel beschlossen werden soll, dass wir da im Kleinen nicht feststecken bleiben in der Bürokratie. Weil diese Vorteile, die die Erneuerbaren haben, die sind ja da. Die kommen nur nicht an, weil wir eigentlich ein veraltetes Stromnetzsystem haben, was analog funktioniert, was nicht flexibel reagieren kann auf Preisschwankungen. Das heißt, ich denke, und da bin ich guter Dinge, dass es das Verständnis gibt, zu sagen, dass wir durch Flexibilisierung, durch intelligentere Lösungen in der Lage sind, die Vorteile der Erneuerbaren in die Industrie, in die 40 Millionen Haushalte in Deutschland zu bringen. Und da glaube ich, dass das fast alle verstanden haben. Warum sage ich das? Weil die ENWG-Novelle durchkommt hoffentlich heute und weil alle Verbände dahinter stehen und weil alle Parteien der Mitte, inklusive der CDU/CSU, auch dort mitstimmen. Und deswegen hoffe ich, dass das Thema Entbürokratisierung, Flexibilisierung, also auch uns Bahn brechen zu lassen mit den Technologien, die wir haben, da bin ich bullisch, dass das passieren wird. Wird eine CDU über Nacht alle fossilen Subventionen abschaffen? Das wird aus meiner Sicht nicht passieren. Ist das wirklich 100% sofort notwendig? Aus meiner Sicht würde ich da in der Prioritätenliste andere Sachen nach oben bringen, auch weil wir auch andere Herausforderungen haben, was ich nach oben bringen würde, also die Flexibilisierung. Ne? Also ich meine, es ist absolut absurd, dass wir sehr günstigen, weil er kostenfrei ist, und sauberen Strom haben und auf der anderen Seite diesen Kostenvorteil bei den Menschen nicht ankommen, weil die Netzentgelte so hoch gehen. Wir haben Tage, da gibt's 99% Abgaben auf diesen günstigen Strom. Wir müssen die Abgabenstruktur, die Netzentgeltstruktur verändern, dann kommen die Vorteile auch an. Und das ist das, was ich meine. In dem Moment, wo Oma Erna merkt, dass ihre Stromkosten runtergehen und das auch noch von den Erneuerbaren kommen, dann sind wir an dem Punkt, wo wir nicht mehr über Moral und Ideologie diskutieren, sondern darüber, was ist besser. Und diese Diskussion ist die richtige.
Und jetzt hast du gerade schon kostenfreien Strom gesagt, da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ich wollte, weil wir jetzt mehrfach die Novelle genannt haben und nicht jeder weiß gleich und liest jeden Gesetzestext und weiß, worum es geht, mach nochmal vielleicht kurz und knapp auf den Punkt, was wurde da gerade in der kleinen Neuigkeit, dafür steht der Novelle, diskutiert und was ist da für uns für New Energy so gut?
Da ist ein Paradigmenwechsel drin. Früher konnte man mit einer Solaranlage, wir nennen das ja Old Solar, einfach immer Strom in ins Netz einspeisen. Da hat man sogar ein Recht drauf, bekommt dafür erstens hohe Vergütungen, die zahlt die Allgemeinheit. Und auf der anderen Seite verursacht man aber damit zunehmend auch Netzinstabilität. Und dieser Strom kann oft gar nicht genutzt werden, weil er gar nicht gebraucht wird. So, und das macht natürlich keinen Sinn. Und wir haben uns sehr dafür eingesetzt, diese Diskussion, Old Solar nennen wir das, einzustellen und dass das nicht passt. Warum? Wenn wir damit weitergemacht hätten oder würden, dann sind die Netze voll und wir können keinen weiteren Ausbau machen. Wir haben da viel Kritik für bekommen, auch von Solarunternehmen, die gerne einfach weiter die Förderung gehabt hätten. Und der Paradigmenwechsel ist jetzt, dass diese Anlagen nicht mehr vergütet werden, wenn der Strompreis an der Börse unter Null geht. Das heißt, dass es ein Incentive gibt, diesen Strom eigenständig zu handeln, zu vermarkten und selbst zu verbrauchen, was im Kern genau das ist, was wir mit Heartbeat AI machen. Und das Zweite ist, dass Anlagen, die das nicht können, abgeregelt werden auf 60% ihrer Leistung. Und das heißt, eigentlich Old Solar wäre damit vorbei und wir kommen wirklich in den nächsten Schritt, dass eben der Solarstrom intelligent eingespeist werden muss, intelligent verbraucht werden muss. Und das Tolle daran ist, das ist sogar noch wirtschaftlicher. Das heißt, das Verrückte ist, dass Old Solar halt erstens für den Kunden nicht optimal war von der Wirtschaftlichkeit und zweitens zu Verwerfungen geführt hat. Und wenn das jetzt beendet wird, dann ist das ein Paradigmenwechsel. Und ja, das ist eine kleine Neuigkeit, weil es Novelle heißt, aber für uns im energiewirtschaftlichen Bereich ist das eine große Neuigkeit und der erste große Schritt in die richtige Richtung.
Jetzt untermauert der ja vor allem auch komplett, wie wir schon gerade New Energy gesagt haben, also unser Geschäftsmodell. Und es gibt ja noch nicht so viele Anbieter. Du hast auch mal so nebenbei geäußert, wir müssen auch aufpassen, dass jetzt andere nachkommen, dass wir keine Monopole bilden. Was genau meintest du mit der Aussage?
Naja, es ist immer so, dass wenn solche gesetzlichen Veränderungen kommen, da profitieren am Anfang einige davon, die das schon beherrschen. Also das, was da gefordert wird. Ne? Und die Regulatorik wird dafür sorgen, dass Firmen, die schon in der Lage sind, zum Beispiel Batterien handelbar zu machen, also eine Batterie zu entladen und beladen und dann an der Strombörse zum Beispiel im Intraday zu platzieren, die werden einen größeren Vorteil haben davon. Und was wir ja wollen, ist, dass diese Vorteile bei allen ankommen. Und zum Beispiel 1,5 Grad kann das. Es gibt auch noch 2, 3 andere Spieler, die das können. Aber die ganzen mittleren Handwerksbetriebe, die es da draußen gibt, die können das nicht ohne weiteres. Und auch viele der Hersteller in dem Bereich nicht. Das heißt, was wir anmerken, ist zu sagen, und das ist ein bisschen paradox, weil wir sagen eigentlich, dass wir möchten, dass eine mögliche Besserstellung von 1,5 Grad, die damit stattfindet. Wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben investiert. Wir investieren 100 Millionen in diesen Bereich. Also über 3 Jahre, über 30 Millionen pro Jahr nur in Heartbeat AI. Wir sind da super aufgestellt. Aber uns geht es ja um eine breite Verbreitung. Und deswegen wollen wir da keine Oligopole oder Monopolstellung, weil das auch am Ende die Akzeptanz kaputt machen kann. Deswegen glauben wir, dass es ganz wichtig ist, dass die Voraussetzungen, die jetzt geschaffen worden sind, so vereinfacht nochmal werden, Smart Meter Rollout zum Beispiel, aber auch die Direktvermarktung, dass da viele mitmachen können und zwar sofort. Und da, glaube ich, kann man nochmal ansetzen, aber wie gesagt, wenn man Wandel managt, dann muss man auch damit leben, dass es natürlich nicht immer alles von Anfang an perfekt ist. Ja.
Absolut, aber Shoutouts an alle da draußen, die Mitstreiter. Wir wollen, dass viele auf der gemeinsamen Mission mitmachen.
Alle am besten, ne?
Genau.
So, und insofern muss da noch was passieren, weil wie gesagt, man muss da schon relativ viel Technik im Hintergrund haben, um das mitgehen zu können.
Das hast du gerade schon gesagt, das Thema der Stunde ist für viele doch auch gerade einfach dieser Smart Meter. Es knirscht an vielen Stellen gerade, dass wir eben nicht so schnell sind, das hinzukriegen, die Haushalte zu bekommen, damit dann auch einfach eine Dynamik entsteht. Was wünschst du dir hier oder was forderst du hier an der Stelle, dass wir jetzt dieses Jahr da einfach auch Sprünge machen?
Also ich glaube, ich würde da nicht zu tief ins Detail der Bürokratie gehen, aber es gibt Prozesse dahinter. Also zum Beispiel, mal ein ganz einfaches Beispiel, in Schweden ist es so, dass es einen digitalen Standardprozess gibt. Die haben auch ganz viele Stadtwerke, also das sind die Netzbetreibenden. Und das heißt, wenn ich einen Smart Meter installieren will, da haben ja alle einen, dann gibt es dafür einen Prozess und eine digitale Schnittstelle. Und dann wird das gebucht und das geht schnell und günstig. In Deutschland hat jeder von den 800 Netzbetreibern andere Prozesse. Es gibt keinen digitalen Standard. Wie werden Daten übertragen? Riesendatenschutzthema, Riesensystemlandschaftsthema. Wie wird das Smart Meter Gateway dann registriert? Da gibt es in Deutschland, ist auch, was gibt es in keinem anderen Land, nennt sich Smart Meter Gateway Administrator. Das ist quasi eine neu geschaffene Institutionen, die dann diese Smart Meter nochmal prüft. Auch dort, die haben alle andere Prozesse, die haben alle andere Datenschnittstellen. Das macht die Technologie künstlich teuer, weil es natürlich aufwendig ist, da über postalische Wege Datenfehler, die irgendwie händisch eingetragen werden müssen, diesen Zählerwechsel zu organisieren. Und das Einfachste wäre, wenn man tatsächlich einen bundesweiten digitalen Standard hätte, wo man die Daten einfach reingibt. Und dann am anderen Ende kommen die an und dann wird registriert. Davon sind wir meilenweit entfernt und das macht das Ganze künstlich teuer. Und das ist, glaube ich, das Verrückte. Die Technologie ist günstig oder die deutschen Smart Meter sind schon sehr aufwendig, aber sie ist okay. Der Prozess macht es unglaublich uncool, unsexy und teuer. Und das muss man deutlich einfacher und schneller machen.
Dann hoffen wir mal,
kann man aber auch, ja, da geht's Shoutout an die Bundesnetzagentur, aber auch viele andere. Ich glaube, da ist eigentlich auch Einigkeit. Es ist nur ein ziemliches Wirrwarr zwischen den 800 Netzbetreibenden, die natürlich auch alle Angst haben, dass wenn es jetzt einen Standard gibt, dass sie den vielleicht nicht erfüllen können. Ne? Aber da könnte man noch sehr viel machen.
Dann hoffen wir, dass aus dem Novellchen sozusagen doch vielleicht ein sinnvoller Roman wird mit noch ganz vielen Schritten, die da kommen.
Hoffentlich, ja.
Genau. Ja, du hast vorhin schon gesagt, du willst nicht in die Politik. Du würdest dich jetzt nicht neben Merz hinstellen und irgendwo kandidieren. Was würdest du aber vielleicht von den Prioritäten, du hast vorhin schon irgendwo auch eine angefangen zu nennen, wenn du dort sitzen würdest, mutig anfangen würdest, was würdest du priorisieren gerade?
Nein, das würde ich nicht tun. Ich würde nicht hier on air jetzt irgendwie groß Advice geben. Ich glaube, bei den energiepolitischen Themen geben wir viel Rat und haben uns eingebracht und sind auch froh, dass die Novelle jetzt kommt. Bei dem Thema New World Order und bei der auch ein bisschen die Naivität der deutschen Politik zu beenden, zu sagen, okay, ihr müsst euch darauf einstellen, dass ihr von verschiedenen Plattformen in ein Campaigning gebracht werdet. Ihr müsst euch darauf einstellen, dass dann ein Außenministerium unter Trump zeitgleich intervenieren wird, um Deutschland zu drängen, zum Beispiel mehr Rüstungsgüter bei bei den Amerikanern zu kaufen. Aber auch zum Beispiel, kleine Mini-Anekdote, gerade gestern wurde gemeldet, dass zum Beispiel Starlink, also die Satelliten von Elon Musk, mit der Telekom und Apple zusammen in Deutschland Telekommunikationsleistungen anbieten. Was heißt das? Dass Starlink sich in eine Position bringt, eigentlich alle Mobilfunkanbieter überflüssig zu machen und zusammen mit Apple. Das heißt, natürlich wird die Politik sich darauf einrichten müssen, dass es nicht nur chinesische und russische Interessen gibt, also gerade heute Morgen im Deutschlandfunk gehört, dass die Russen eben unsere Kasernen überwachen und was weiß ich nicht alles machen, die Chinesen schon in den Huawei-Produkten sitzen mit ihrer Software, sondern wir werden uns darauf einstellen müssen, dass auch die Amerikaner darauf hindrängen werden, dass wir ihre Technologie im AI-Bereich nutzen, dass wir ihre Kommunikationstechnologie benutzen. Und es wird extrem anspruchsvoll sein für die Politik, darauf zu reagieren. Und das kann man eigentlich nur mit einer Art gesundem europäischem Selbstbewusstsein und, das finde ich an unserem Thema so gut, Energiesouveränität ist der erste Schritt. Also zu sagen, ist doch geil, dass wir unsere Energie weder von den Saudis noch von Trump noch von Putin kaufen, sondern sie einfach selber machen. Ja? Und ich glaube, das bringt uns auch wieder in einen Kontext mit 1,5 Grad. Das ist ein Rat, den gebe ich sehr gerne, ja, als Unternehmer. Bei dem Rest habe ich viele Ideen und Meinungen, aber das ist halt auch wahr, gibt einen guten Spruch, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eine. Insofern würde ich mich mit weiteren Meinungen da zurückhalten. Ja.
Trotzdem wollte ich ja den Schröder genau Meinungen heute fragen, ganz genau. Aber du hast schön nochmal einen Punkt gebracht, auch gerade diese Unabhängigkeit und gerade bei Energie, was das Wichtigste ist für uns alle, fürs Leben irgendwo, doch schön, die da auch zu halten.
Wir haben da alles, ne? Also in Europa, genau. Ich meine, alle reden da über Fracking, aber wir haben die Möglichkeiten mit Wind, Offshore, Onshore und auch mit Solar uns energieunabhängig zu machen. Und wir haben auch die Möglichkeit, das sehr günstig zu machen. Auch super coole, vielleicht nochmal ein Anti-Rat. Die Franzosen haben gerade ein neues AKW, Atomkraftwerk, ans Netz gebracht. Das hat sie 23,7 Milliarden gekostet anstatt 10. Es hat eine Bauzeit gehabt von 17 Jahren anstatt 5. Und die Kilowattstunde Strom, ohne dass wir Endlagerung einpreisen und noch den Brennstoff und den operativen Betrieb, kostet da schon 11, 12 Cent vor Abgaben. Ohne Vertriebsmarge, ohne Finanzierungsmarge. Unsere Kunden über Heartbeat AI bekommen schon den Strom teilweise zu 1, 2 Cent. Das war ja Vorabgaben. Das heißt, wir haben, was wir brauchen. Und ich glaube, die Europäer müssen sich jetzt darauf besinnen, zu sagen, okay, lasst uns mal gucken, dass wir energieunabhängig sind. Lasst uns schauen, dass wir rüstungsunabhängiger werden. Und lasst uns auch schauen, dass wir nicht ohne Not uns reindrängen lassen, alle uns von den Satelliten von Elon Musk abhängig zu machen und von den AI-Layers, die uns jetzt angepriesen werden. Ne? Das ist schon viel.
Schön. Du hast aber nochmal gesagt, auch die Zuversicht da drin, wir haben eigentlich alles, gerade technisch. Und wie schön.
Wir haben alles im Energiebereich und wir hätten auch noch viel im Rüstungsbereich. Wir haben leider sehr wenig im AI-Bereich. Also deswegen Absolut. Ist das auch eine schwer zu lösende Frage.
Ist es definitiv und auch deswegen hier nochmal gut, wenn wir eben auch KI hier entwickeln bei uns und nicht alles nach außen geben. Wind und Sonne finde ich einfach immer die schönsten Elemente. Du hast gerade auch gesagt, warum nicht darauf setzen, wenn sie uns doch eigentlich kostenfrei die Energie geben. Abschließend, weil wir wollen eine kurze, knackige Meinungsfolge haben. Deswegen, vielleicht sollten wir es öfter machen. Abschließend die Frage, wenn du morgen, du wurdest ja gerade bei, das ist eigentlich eine gute Frage, du wurdest ja gerade bei LinkedIn gehackt. Was wäre jetzt, wenn morgen, dein Profil wäre tot. Du hättest noch eine einzige Chance, morgen einen Post abzusetzen bei LinkedIn. Was würden wir lesen von dir?
Da würde ich sagen, geht nach Hause, nehmt eure Familie in den Arm und habt sie lieb. Mhm. Das wäre der letzte Post.
Dann umarme ich dich jetzt und du bleibst Tommy noch lange Unternehmer bei 1,5 Grad.
Ja, danke schön.
Super, danke schön, Philipp, dass du hier warst.
Danke dir. Tschüss.